ARD.
Komm, Thomas, wir setzen uns jetzt mal und genießen das, was wir schon geschaffen haben.
Ach, ja. Oh.
Weil das macht man nämlich viel zu selten. Ne? Wir geben ja eigentlich immer Tipps, wie ihr im Garten aktiv sein könnt, wie ihr im Garten etwas zaubern könnt. Aber wir geben euch zu selten, glaube ich, den Tipp, einfach mal hinsetzen und Garten genießen.
Setzen, wo man es mag. Genau, dieses Zelebrieren der Leichtigkeit. Das ist jetzt kein Gesülze. Doch, das tue ich ja eigentlich häufig, dieses Rumsülzen. Aber ich genieße es wirklich. Und das ist das Schöne an der Sache. Darum geht es auch. Gärtnern ist wunderschön, aber nachher, nach dem Gärtnern an einem schönen Platz die Ruhe zu genießen und auf das Geschaffene zu blicken, das öffnet das Gärtnerherz und lässt einfach das zu, was man sich sonst zu wenig gönnt, die Leichtigkeit zuzulassen.
Oh, schön gesagt.
Ja.
Im grünen Bereich. Der NDR Gartenpodcast.
Ja. Schön, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt. Vielleicht habt ihr uns ja schon abonniert, darüber freuen wir uns ja besonders. Oder einfach, ihr surft regelmäßig rein und freut euch dann auf unsere Folgen. Denn wir sind im grünen Bereich der NDR Gartenpodcast. Und wir haben ja so eine kleine Mission. Denn wenn ihr euren Garten liebt und mehr draus machen wollt, dann seid ihr bei uns natürlich genau richtig.
Wir begleiten euch durchs Gartenjahr. Was sind die Trends? Wie mache ich die Nachbarn neidisch? Und wie pflanze ich das neue Superfood? Und wir beantworten eure Fragen. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Und wir sind in dem Fall Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und natürlich Samir Schauki, mit dem ich das Gärtnern noch mehr lieben gelernt habe, muss ich wirklich sagen.
Ja, und das Schöne ist ja, wir haben ja früher immer ganz viel über Garten geredet, da hatte ich keinen wirklichen Bezug, aber dann habe ich ja vor allem ja die Chance gehabt, quasi mir einen eigenen Garten zuzulegen, und seitdem sind wir ja wirklich viel aktiv. Ich hole mir Rat und Hilfe von Thomas und kann da immer profitieren von seinem unendlichen Wissen. Und wir haben so ein kleines Prozedere. Immer bevor wir den Podcast aufnehmen, gehen wir einmal durch meinen Garten. Und dann sagt Thomas immer, wie viel ihr hier in einem Jahr schon geschaffen habt, ist unglaublich. Und dann ist mir aber aufgefallen, was wir eigentlich nicht schaffen, ist uns mal einen Ort der Ruhe zu machen. Also es ist viel zu selten so, dass ich irgendwie mal im Garten sitze und Ruhe genieße. Es ist immer so, dass ich dann denke, so, da hinten müsste ich nochmal was schneiden, da könnte ich nochmal was graben. Und im Prinzip wollen wir das heute auch machen, weil wir wollen nämlich einen Sitzplatz zaubern.
Genau. Und da ist es ja ganz wichtig, dass man auch erstmal so an die Basics denkt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Materialien zum Beispiel, die müssen ja auch zum Haus und zum Stil passen. Du bist ein moderner, stylischer Typ.
Danke.
Ich bin manchmal hoffnungslos romantisch. Und damit sind wir wieder bei den Sitzplätzen, die sich ja dem Stil des Besitzers, des Gärtners anpassen sollten, damit es eine richtig runde Geschichte wird. Und das ist ja das, was ich eben auch schon sagte. Sitzen, wo ich es mag, wo du es mag. Darum geht's heute.
Also diese Sitzplätze, da wird uns Thomas heute so ein bisschen einführen. Ne? Also es gibt ja quasi nicht nur diesen einen Sitzplatz, der perfekt ist für alle. Jeder soll so sein eigenes kleines, Refugium schaffen.
Ja.
Wobei, da können wir ganz bei den Basics anfangen. Ist es denn überhaupt so, dass ich einen Sitzplatz brauche? Also weil wir haben ja jetzt zum Beispiel hier klassische Holzterrasse, haben, glaube ich, ganz, ganz viele Leute. Da steht auch so eine normale Sitzecke drauf, aber das ist nicht im Garten. Das schaut nach vorne raus zur Straße. Ich hätte natürlich lieber auch was im Garten. Ist es denn heutzutage eher so, dass man sagt, schafft ihr einen pompösen, mega genialen Sitzplatz? Oder ist da eher weniger ist mehr oder mehrere sind mehr? Oder wie würdest du es sagen?
Genau. Also ich würde schon sagen, Größe ist nicht alles. Wir sollten uns auf jeden Fall auch gerne mehrere Sitzplätze vornehmen, nicht den einen großen pompösen, weil man doch einfach auch sagen muss, und da gehe ich jetzt mal zur Standortwahl über, man muss ja auch die Tageszeit berücksichtigen. Also es gibt ja Menschen, das sind Frühaufsteher. Die genießen im Südosten die Morgensonne. Und wenn du da ein schönes, lauschiges Plätzchen hast, dann genießt du halt da. Und es gibt Menschen, die mögen lieber die Abendsonne und mögen lieber eine Feierabendzone und richten dementsprechend nach Südwesten ihren Sitzplatz aus. Man kann verschiedene Sitzplätze im Garten einrichten und manchmal reichen ja auch nur zwei Klappstühle, die man einfach mitnimmt, und mobiles Grün, also sprich ein Pflanzkübel, den man einfach auch mittransportieren kann zum Grillplatz. Fertig ist die Geschichte. Hier würde ich wirklich sagen, mehr Sitzplätze sind schöner als ein großer Zentraler, den man nicht mehr verändern kann.
Das kann ich nachvollziehen. Und wie du es gerade mit den Gewohnheiten beschrieben hast, man kann das ja auch ehrlich sagen, es ist ja auch der jeweilige Lebensstand. Ne? Also jetzt zum Beispiel, wir beide sind auf vollem Saft, wir arbeiten voll. Wir können ich sag mal, vielleicht an 30 Tagen im Jahr, also vielleicht am Wochenende und noch an den Urlaubstagen, das überhaupt genießen. Mhm. Und von daher ist das wahrscheinlich eher so, dass man sagt, Nachmittagssonne, die brauche ich, da muss ich mir was für schaffen.
Absolut. Und wenn man noch Kinder hat, die gerne spielen, mit denen man richtig viel Gärten hat und unterwegs ist, dann richtet man natürlich auch den Sitzplatz nach denen aus. Nichts ist beständiger als der Wandel und das gilt für den Gärtner genauso, für den Normalo im richtigen Alltag. Aber Gärtner sind natürlich auch Normalos, aber eben ganz spezielle, besondere, tolle Menschen.
Ja, dann haben wir halt gerade schon besprochen, ne? Also die Tageszeit ist quasi wichtig, ja. Aber wir erleben es ja jetzt gerade in diesem, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Sommer in Schleswig-Holstein, viele angewärmte Tage, jetzt ja auch gerade wieder so bummelig 20 Grad, aber es ist ja nicht kalt, aber es ist nass, der Wind weht, also so, da kann man ja gar nicht überall sitzen. Also wenn wir uns heute bei mir in den Garten setzen würden, dann hätten wir so ein Festival-Feeling, weil die Füße wären im Matsch.
Richtig. Und darum muss man einfach auch sagen, dass die Gegebenheiten da natürlich besonders im Fokus stehen. Windschutz und Privatsphäre. Und darum sollte man da auch immer dran denken, wer uns vielleicht aus süddeutschen Gefilden zuhört, unsere Berge heißen Wind. Der Wind im Norden weht immer. Und da müssen wir uns natürlich manchmal auch ein bisschen nachrichten und den passenden Sitzplatz danach ausrichten.
Also, wir merken uns für die Wahl des passenden Sitzplatzes auf jeden Fall die verschiedenen Tageszeiten und Sonnenstände beachten. Außerdem darauf achten, möchte man ihn eher privat oder offen haben. Also, weil privat, wenn man zum Beispiel sagt, man frönt dem FKK, dann vielleicht nicht unbedingt zur Straße sonnen, dann vielleicht eher einen schönen Sitzplatz im Garten zaubern. Mhm. Und natürlich Wind bei uns hier im hohen Norden ganz normal, der pfeift hier nun mal durch. Also braucht man da dann vielleicht auch das passende Drumherum.
Richtig. Und einen Tipp habe ich jetzt auch noch. Man sollte sich keinen irgendwo Werbegags, die oftmals angeboten werden von Fachmärkten, von Gartencentern, unterwerfen. Man sollte einfach seinen individuellen Ansprüchen genügen. Wer irgendwo im Trend hinterherläuft, also zum Beispiel eine große Terrasse mit besonderen Hölzern ausgestalten, die aber nicht zum persönlichen Stil passen, das wird man irgendwann bereuen. Hundertprozentig.
Dein wichtigster Tipp für mich, nicht nur einen Platz schaffen, es kann ja auch der Klappstuhl sein, den man im Garten bewegt. Aber auch der braucht eine Grundlage und darum kümmern wir uns jetzt gleich. Ich habe mir jetzt als Stelle bei uns im Garten ein Beet rausgesucht. Das waren früher, ich sag mal so Zwillingsbeete. Die haben wir insofern angepasst, dass wir in dem einen in die Hälfte einen Sandkasten gebaut haben für die Kids. Und das andere ist noch mit so einer schönen Rose bepflanzt. Es gibt dann aber noch das Zwillingsbeet und da wollen wir beigehen. Mhm. Ich kann so viel sagen, Thomas, ich weiß, also der Sandkasten, das war eine Höllenarbeit. Mhm. Also da musste ich wirklich, ich glaube wirklich eine halbe Tonne Sand hochschleppen. Bitte sag mir, dass das bei diesem Beet nicht so sein muss.
Das ist in der Tat genau so.
Oh Gott, nein.
Also von daher, nee, diesen Aufwand, den betreiben wir jetzt nicht. Es geht auch mit weniger Aufwand. Ich habe das selber neulich gemacht, indem ich einfach eine hässliche Waschbetonplatte
Ist das für dich okay, wenn ich schon mal anfange zu buddeln?
Fang ruhig mal an.
Jetzt, wo ich weiß, wie tief muss denn das ausgehoben sein?
Das hängt immer davon ab, was da vorher schon drin war. Wenn wir tiefwurzelnde Unkräuter haben, müssen die natürlich komplett raus. Und das kann schon 20, 30 Zentimeter tief sein. Wenn das schöner Mutterboden ist, der immer bearbeitet wurde, dann reicht manchmal auch 10, 15 Zentimeter.
Man hört ja schon, wie die Wurzeln hier knacken. Also
genau.
Ich würde mal spontan sagen, leider nein.
Und abhängig davon, was wir pflanzen wollen, natürlich auch. Wenn wir Tiefwurzler haben und der Boden nicht optimal vorbereitet ist oder verdichtet ist, ist es nicht schön. Wenn wir Flachwurzler haben, zum Beispiel da irgendwelche Gewürze reinstellen wollen, die mit wenig auskommen, dann brauchen wir auch nur ein paar Zentimeter, die wir dann vielleicht auch nochmal mit Bodenverbesserungsmitteln versehen. Also guter Kompost rein, paar Hornspäne, wie wir das kennen. Und bei fettem Boden, also der lehmig schwer ist, du hast dich ja gerade doch ganz schön wieder abgeastet, ja. Da kann man noch ein bisschen Sand einarbeiten, dass wir ein bisschen mehr Drainageschicht haben. Also abhängig davon, wie quasi der Zustand vorher war.
Also kurz zur Erklärung, ich habe es bei mir so gemacht, ich bin da von Thomas inspiriert. Der hat so ein schönes Steinbeet. Da hat er zwei Stühle drin und einen Tisch und das ist wirklich bezaubernd. Da
wächst also so ein Kieselbeet, genau.
Kieselbeet, Entschuldigung. Mhm. Und da wächst drumherum ganz viel schönes Kräuter, Gräser, einfach alles auch zum direkten Naschen. Da habe ich gesagt, sowas möchte ich eigentlich auch haben. Und von daher habe ich jetzt quasi dieses lange Beet, das ist jetzt ungefähr 4 mal 2 Meter, gesagt, das möchte ich jetzt ummodeln. Mhm. Deshalb habe ich jetzt auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Diejenigen von euch, die gute Quadrate sind, können sich das ausrechnen, 4 mal 2. Und wie tief hast du gesagt, 20 Zentimeter? Mhm.
In dem Fall ja, weil der Boden gut vorbereitet ist, weil er humos ist, weil er auch schon mal verbessert wurde durch die Zugabe auch von Kompost zum Beispiel und Reifehumus und Hornspäne sind da auch schon drin. Das hört man so richtig, mit welcher Leidenschaft der Spaten jetzt durch die Erde gleitet.
Ja, das Doofe war ja auch, dass da vorher Wildrosen drin waren. Jeder, der sich mit Rosen auskennt, weiß, die Wurzeln nicht flach, die Wurzeln leider tief. Und ich weiß auch, weil ich an der einen Stelle da schon mal gegraben habe, wenn ich das nicht weit genug ausgrabe, dann habe ich davon sehr, sehr lange was, weil die Rosen, gerade die Wildrosen, gerne wiederkommen. Mhm. Ich möchte aber eigentlich sowas wie so eine kleine, ja, wie es bei dir ist, so eine Duftzone anlegen. Mhm. Da könntest du mir jetzt zum Beispiel mal sagen, was für Pflanzen wären denn dann die perfekten Einfassungspflanzen, dass wir da so eine schöne Duftzone haben, wenn wir nachher in diesem schönen Kieselgarten sitzen. Ich schaufel in der Zeit weiter.
Die Duftzone, oder in diesem Fall, ich würde die auch als duftende Randzone bezeichnen. Die kannst du dann einfach schön gestalten durch die Verwendung von Lavendel, von Rosmarin beispielsweise, Minze oder auch Zitronenverbene. Unter dem Minze furchtbar doll wuchert, kann man sie zum Beispiel auch im Kübel absenken, also in so einem Pflanzgefäß, dass sie nicht komplett durchs Beet wandert, weil es gibt ja immer so dominantere Pflanzen, die sich gerne breit machen. Und dann hat man schon was für den Randbereich getan. Übrigens hätte ich da auch noch ein paar Tipps, wie man das vielleicht noch ergänzen könnte, durch Zuhilfenahme von beispielsweise Waldsteinien und Campanulas, also Glockenblumen und andere Stauden, die immer ganzjährig quasi attraktiv sind und vielleicht noch Alchemilla, also Frauenmantelsorten, die dann den Randbereich schön schmeichelhaft umrahmen und zusammen mit den Gewürzkräutern, die sonniger stehen, eine ja, tolle duftende Symbiose abgeben.
Und was positiv ist, habe ich aus dem letzten Podcast von uns gelernt, ist diese ganzen duftenden Kräuter, die du da beschreibst, die haben ja den positiven Effekt, dass wir uns damit auch an dem schönen Sitzplatz die Zecken vom Leib halten. Also wirklich
absolut.
Win-Win-Situation sozusagen. Mhm. Jetzt haben wir auch vorhin über Tageszeiten gesprochen. Ich habe vorhin oder neulich mal gelesen und fand das total interessant. Es gibt ja auch Pflanzen, die speziell in der Nacht duften. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel abends jetzt da sitze, vielleicht mit einer Feuerschale, das war ja auch der Plan, dass wir die da hinstellen. Mhm. Was müsste ich mir dafür pflanzen, dass ich auch abends so einen schönen Duft genießen kann?
Also ich gehe jetzt mal auf die Gegebenheiten hier ein. Du hast ja auch viel Platz nach oben, wo man was Kletterndes verwenden könnte. Und es gibt zum Beispiel eine Pflanze, die nennt sich Mondwinde. Ganz tolles Pflänzchen, die parfumartig duftet. Eine leider nicht mehrjährige Kletterpflanze, die bis zu 6 Meter hoch werden kann. Und sie öffnet ihre Blüten, wenn es dunkel wird. Und wenn die Sonne wieder aufgeht, also wenn die Party vielleicht vorbei ist oder man schön gemütlich eingeschlafen ist, dann gehen die Blüten wieder zu. Passt wunderbar. Weiße Blüte, eine richtig schicke Geschichte. Und die ist eben auch wichtig für Nachtfalter. Die wollen wir natürlich auch haben. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Das wäre jetzt so eine Pflanze, die auf jeden Fall für den Abend gut geeignet ist.
Sind das jetzt alles Pflanzen, die nur in der Sonne funktionieren? Oder hast du da jetzt auch schon ein paar reingeworfen, die im Schatten gut funktionieren? Weil wir haben ja über verschiedene Sitzplätze gesprochen. Und was ist denn, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand anders sagt, ich würde mir gerne einen Sitzplatz im Schatten machen. Mhm. Was würdest du dem raten?
Also in schattigen Bereichen kommen ja auch zum Beispiel Funkien und Farne gut klar. Elfenblumen beispielsweise, auch das tränende Herz, was zudem auch noch sehr pflegeleicht ist. Die sind auch schön, während in der Sonne sich ja dann wieder mehr so Sukkulenten wohlfühlen. Steingartenpflanzen, Fetthennengewächse beispielsweise und auch Thymian. Aber ich hätte jetzt auch noch einen Tipp für so ein Universalbeet, wo man alles ein bisschen hat, ne?
Ach, heraus.
Sonne bis Halbschatten ist ja manchmal auch nicht schlecht. Und dann würde ich so machen, dass man höhere Gerüstpflanzen erstmal nach hinten setzt. Es gibt nämlich eine Regel, die man beachten muss. Man sollte immer stimmig pflanzen, durch eine passende Farbkombi in Anlehnung an Gehölze. Also hier hast du ja Gehölze schon im Hintergrund und dann sollte man immer so die Farbe ein bisschen berücksichtigen. Blau, Violett und Grau ist immer schicko, Gelb, Orange und Grün auch. Und wenn wir die Gerüstpflanzen haben, und jetzt komme ich wieder zum Standort, dann würde ich sagen, was Wind ab kann, was gut wächst in sonnigen bis halbschattigen Lagen, wären zum Beispiel Miscanthus, also Chinaschilf, der Wasserdost und Veronicastrum, der Candelaber-Ehrenpreis. Da sollte man eine Regel berücksichtigen, immer eine ungleiche Zahl als ungleiches Dreieck pflanzen. Das sorgt für Harmonie. und immer von hinten nach vorne vorgehen. Und dann kommen die Ränder, die wir eben angesprochen haben. Und wenn die dann klein und dicht bepflanzt werden mit den eben genannten Pflänzchen, dann haben wir es dicht, in sich schlüssig, farblich passend und sogar noch duftig. Und das war gerade so eine Geschichte, die in sonnigen bis halbschattigen Lagen gut wachsen würde.
Wenn es schon keine Harmonie im Haus gibt, dann wenigstens ums Haus. So, also ich grab hier nochmal ein bisschen weiter und dann können wir gleich den nächsten Schritt machen.
Jo.
Oh, weil ich finde zwar hier schon den einen oder anderen Regenwurm und du hast nämlich auch schon die Nachtfalter erwähnt. Und deshalb denke ich, können wir gleich mal noch über Tiere am Sitzplatz sprechen. Die sind ja nämlich auch willkommen. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt erzählen, ich habe jetzt schon alles freigegraben, aber es ist immer noch ein Garten-Podcast und kein Zauber-Podcast. Ja. Ich habe jetzt aber hier schon eine 2 Meter breite Spur freigeschaufelt und ich glaube, ich würde jetzt ein Unkrautvlies reinpacken. Mhm. Macht man das oder ist das eher Schwachsinn, wenn ich einen Kieselgarten mache?
Ja, wenn man Probleme hat mit einwandernden Wurzelunkräutern und anderen Sachen, die man nicht haben möchte, dann kann man das machen. Wenn man keine großen Probleme hat, weil der Boden optimal vorbereitet ist, wenn man keine irgendwelchen Pflanzen hat, die gerne eindringen, Quieke, Ackerschachtelhalm, wilde Brombeeren, Himbeeren, Giersch, sowas in der Art, dann braucht man das einfach gar nicht. Dann hat man den Boden gut vorbereitet, kann dann zum Beispiel Kiesel ausbringen oder den Mutterboden einfach dicht bepflanzen und wenn man das tut, dann hat man auch eine Situation, dass gar kein Unkrautwuchs mehr zugelassen wird.
Okay, dann war diese Investition im Baumarkt wohl Schwachsinn. Egal, was man hat, hat man. Jetzt hast du gerade schon die Nachtfalter ja angesprochen. Mhm. Ich finde Tiere, denen zuzuschauen, finde ich total schön. Und ich mag ja auch dein kleines Weinfass, was du bei dir an deiner Terrasse hast. Und ich glaube, da merkt man dann auch so dieses Wasser am Sitzplatz ist auch nochmal so eine kleine, ich mache jetzt mal den Balzerpoeten, so eine magische Atmosphäre.
Genau so ist es. Und die Tierchen da beruhigen ungemein. Also wenn das gut bepflanzt ist, beziehungsweise man Übergangszonen geschaffen hat, wo Insekten hinkommen, wo dann aber auch Vögel trinken können, ist es optimal. Und bei mir ist es so, wenn dann noch sogar noch die Erdkröte aus dem Weinfass guckt, dann ist es das Schönste, was einem passieren kann. Also dann weiß man, die Tiere fühlen sich wohl. Und es ist einfach auch so schön, dass die beruhigende Wirkung sich auf den Gärtner phänomenal überträgt. Mehr geht wirklich nicht und das ist einfach immer, immer schön. Kleine Wasserstellen sind immer ganz, ganz wichtig. Große natürlich auch, aber man kann auch mit wenig Aufwand gut gestalten.
Hat die Erdkröte bei euch einen Spitznamen?
Die heißt Horst.
Oh, ich wollte gerade Dionysus vorschlagen.
Horst heißt die Kröte. Wie ich drauf gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Wir hatten mal so einen plump aussehenden, gemütlichen, größeren Nachbarn, der leider schon verstorben ist und dann ist es bei Horst geblieben.
Ist er bei euch geblieben. Okay, ja. Dionysus hätte ja auch gepasst, weil er hat ja auch im Weinfass gelebt.
Das stimmt.
Aber jetzt wollen wir nicht nur die Kröte ranlocken, sondern noch ein paar andere Tiere. Mhm. Mir wäre jetzt am liebsten eigentlich eine Arbeitsbiene, damit ich hier nicht alleine buddeln muss.
Herrlich.
Aber was für Tiere kann man denn mit welchen Pflanzen vielleicht wo dahin locken und vielleicht auch einen Nutzen haben? Wir haben ja schon gesagt, mit den Duftstoffen, mit den duftenden Pflanzen und den ätherischen Ölen davon blocken wir die Zecken weg. Positiv. Mhm. Wir wollen aber noch andere Tiere haben, an denen wir uns vielleicht erfreuen. Also ich sag mal so vielleicht ein Schmetterling oder eine Wildbiene oder vielleicht auch ein Vögelchen, was sich ans Fass setzt. Also gib mal ein paar Tipps, mit denen wir unseren Sitzplatz tierfreundlich machen, während ich hier an die nächsten 2 Meter gehe.
Bienchen sind immer so toll. Wir haben auch ganz viele Nachbarn in der Umgebung, die wieder Bienen haben. Das finde ich total klasse. Schmetterlinge fühlen sich natürlich auch im insektenfreundlichen Garten wohl. Mein Tipp ist immer, ausreichend Blütengehölz und Stauden zu haben, die auch nach der Blüte der Linde noch eine Menge Potenzial im Garten entfachen sozusagen. Denn dann haben es die Tierchen schwer, primär die Bienen, die brauchen dann eben noch was, wovon sie leben können. Das bedeutet, also Obstgehölze zum Beispiel sind ganz wichtig. Wildsträucher, wir haben auch schon mal über Wildobst gesprochen, wie die Felsenbirne. Schmetterlingspflanzen wie Phlox, Sonnenhut, Verbene sind toll. Vogelfreundliche Sträucher, die Bärenschmuck tragen, Vogelbeeren, Holunder, Liguster, über die wir schon oft gesprochen haben, sind ganz klasse. Und die Magneten kommen zum Schluss, die Wildbienenmagneten, zu denen natürlich nicht nur die Katzenminze gehört, sondern auch Salbei, der Wollzies, die Wiesenflockenblume, Lavendel und. Wenn man die im Garten hat, von allem etwas, ist es eine tolle Sache. Und über die ganzen Gewürzpflanzen haben wir ja schon gesprochen. Und bei der Gelegenheit sollte man auch darauf achten, dass man auch ein paar Pflanzen hat, die gar nicht unbedingt großartig blühen, die aber Rückzugsmöglichkeiten für den Winter darstellen. Und Gräser gehören da zum Beispiel auch zu. Es muss nicht immer blühen. Man braucht auch Versteckmöglichkeiten. Und von daher ist es auch mal ganz gut, so eine Wildecke im Garten zu belassen. Oh,
finde ich toll. So, ich buddel mal ein bisschen weiter. Was der nächste Arbeitsschritt ist? Ist das dann schon die Kiesel ausbringen?
Ja, und wir sollten jetzt auch nochmal die Größe ein bisschen im Auge behalten. Denn also es ist schon
ja
so.
Ist ja gegeben mit 4x2.
Also richtig. Und da ist schon bald alles voll. Grundsätzlich muss man immer dran denken, dass man mindestens noch so 1,20 bis 1,50 hat, wo man sich frei bewegen kann. Sonst wird es zu eng und immer dran denken, die Pflanzen wachsen ja auch noch.
So, was wächst, ist kurz meine Erschöpfung. Deshalb, ich halte mal kurz durch.
Ich mach mal weiter.
Und dann gibt's gleich noch mal ein bisschen was, wie sage ich es am besten?
Psychologisches.
Jo.
Garten besser wissen.
So, liebe Leute, nicht, dass ihr denkt, das ist hier alles fertig, aber wir machen schon mal ein bisschen Steine, verteilen wir hier schon mal. So ist okay, Thomas?
Perfekt. Und da kommen nachher noch in die leichte Kiesschüttung die Sukkulenten rein, beziehungsweise noch ein paar Gewürze. Wunderbar, das ist einfach richtig toll. Man darf nur eins nicht vergessen, es gibt Menschen, die Kiesel ausstreuen und denken, da sammelt sich kein Humus ein. Und wenn Humus kommt, hat man auch gerne Zuflug von irgendwelchen Wildkräutern. Man muss da natürlich ein bisschen beständig dabei bleiben. Aber erstens ist es optisch wunderschön. Und zweitens kann man damit auch richtig gut gestalten. Es kann natürlich auch eine Mulchauflage sein, viele verschiedene andere Sachen. Aber das passt hier einfach zu deinen Materialien, zu deiner Pflanzung. Und das vollendet das Ganze.
Finde ich auch.
Richtig, richtig schön.
So ein Naturholz
hier
drumherum und das passt auf jeden Fall. Wir wollten ja gar nicht darüber schnacken, sondern wir wollten eigentlich auf was Psychologisches hinaus. Und da hast du mir gesagt, dass das mit diesen Gräsern, die ja schon hier sind, eigentlich gar nicht so verkehrt ist, weil die nämlich, wie hast du es gesagt, so eine schöne natürliche Wand bilden. Und da meinte ich, wie jetzt eine natürliche Wand. Und dann hast du ausgeholt und Thomas, du hast es wieder geschafft, mich mal wieder zu überraschen, weil du kommst dann mit einer Sache um die Ecke, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ich sag nur, Stichwort Umweltpsychologie. Und dann dachte ich, jetzt ist der Beiß aber durchgeknallt, wenn er mir jetzt mit Psychologie kommt.
Ja, also wir Menschen fühlen uns in Sitzplatzbereichen wohl, wo wir einfach im Hintergrund, oder anders ausgedrückt, wo sich im Hintergrund eine nach Möglichkeit grüne Wand befindet. Das kann zum Beispiel eine doppelreihige Hecke sein, bestehend aus Rot- oder Hainbuchen. Das kann eine Chinaschillpflanzung sein. Das kann auch eine gemauerte, richtig schicke Natursteingeschichte sein. Und das kann auch eine begrünte, ja, Sichtschutzelementeinheit sein. Das ist so eigentlich aus tiefen psychologischen Gründen heraus ein Schritt zurück zu unserer evolutionären Vergangenheit. In diesen Bereichen fühlen wir uns einfach wohl. Wenn der Rücken offen ist, dann ist es einfach nicht so schön, als wenn er geschlossen wäre. Also ja, wir brauchen den Schutz.
Das ist, ich kann das wirklich komplett nachvollziehen, weil ich habe mir das mal auf eine andere Ebene übersetzt. Wenn wir zum Beispiel in der NDR-Kantine sitzen mit meinen Kollegen, es gibt immer so einen Platz, der ist mit dem Rücken zum Gang. Den will immer keiner haben, wenn man nicht weiß, was hinter einem passiert. Weil man immer denkt, okay, da kann jetzt, weiß ich wer, kommen. Wenn da plötzlich der Chef reinkommt, ist das einfach so ein Platz, den man nicht haben will. Und so ist es ja auch in Restaurants und Cafés. Man setzt sich eigentlich meistens mit dem Rücken zur Wand, dass man alles nach vorne hat. Das heißt, man hat so einen sicheren Punkt nach hinten, wo man sich zurücklehnen kann, wo man weiß, von da kommt nichts und hat alles vorne im Blick. Und genauso kann man das ja dann auch mit dem Sitzplatz im Garten machen. Und dann hat man nicht nur einen hübschen Sitzplatz, sondern vielleicht auch einen, der, ich sag jetzt mal überspitzt, instinktiv genießbar ist.
So ist es. Und dann kommt noch ein angenehmer Nebeneffekt dazu, dass zum Beispiel richtige, in Anführungsstrichen, Mauern sich manchmal ja auch, was heißt manchmal, eigentlich schon aufheizen. Wenn wir dann abends da sitzen, es ist windig und wir haben noch so ein bisschen mehr von unserem Mikroklima durch die aufgeheizten Elemente. Das sind ja keine 40 Grad mehr, aber es ist kuscheliger, es ist wärmer. Wir fühlen uns wohler in diesem geschützten Bereich. Das strahlt ja auch ab und gerade auch mediterrane Pflanzen fühlen sich dort in dem Bereich auch sehr wohl und auch Gewürzpflanzen. Und du wirst auch sehen, nicht nur uns geht's besser, auch den Pflanzen geht's oftmals besser. Und die wählen wir auch instinktiv richtig aus. Also wir haben den schönen Nebeneffekt mit dieser Wärmebildung, mit einem angenehmen Mikroklima und tiefenpsychologisch sind wir sowas von tiefenentspannt. Mehr geht nicht.
Also ich sag mal, Thomas Balzer, nicht nur Gartenexperte, auch Umweltpsychologe.
Schön wär's.
Und damit, lieber Thomas, sind wir jetzt eigentlich auch schon durch. Wir haben besprochen, wie man sich den passenden Sitzplatz auswählt, dass man auf Sommer, Sonne und auch Zeiten achten sollte, wie man ihn sich gestaltet, haben ihn anhand meines Beispiels mit dem kleinen Kieselgarten schön ausgestaltet. Ich weiß jetzt immerhin, dass noch sehr viel Buddelarbeit auf mich wartet, denn ich habe maximal ein Drittel geschafft. Muss also noch sehr viele Steine reinschleppen, brauche kein Unkrautvlies, also das sind praktische Tipps. Von daher kann ich sagen, vielen Dank, Thomas Balzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Ich sag vielen Dank, Sami, du bist so ein stilbewusster, toller Gärtner, wo ich denke, vieles ist einfach diese Glückseligkeit, die im Instinkt des Gärtners zugrunde gelegt wurde, die bei dir besonders gut zur Geltung kommt.
Du, das ist aber auch schon knapp 4,5 Jahre Podcast-Training mit dir. Da lerne ich einfach von jemandem, der sehr, sehr gut ist. Wenn ihr auch was lernen wollt oder wenn ihr vielleicht noch eine Frage habt zu der einen oder anderen Pflanze, dann ist das gar kein Problem. Mhm. Thomas ist da immer offen für euch. Schreibt einfach eine Mail an.
garten@ndr.de. Ich freue mich.
Und wenn ihr sonst noch mal eine Inspiration braucht, einfach mal auf die Internetseite des NDR-Ratgebers surfen. Verlinken wir euch in den Shownotes. Da gibt es immer ganz tolle Pflanzentipps oder auch andere Tipps, wie ihr vielleicht so Beete veredeln könnt. In der kommenden Woche werdet ihr uns nicht hören, denn da sind Ralf und Martina dran. Und zwar geht es da um klimafreundliches Gärtnern, also worauf wir dabei achten können, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und da sind ganz viele Dinge dabei, ich habe schon ein bisschen reinhören dürfen, auf die wäre ich wahrscheinlich gar nicht gekommen. Also da ist auf jeden Fall das ein oder andere Überraschende dabei, auf jeden Fall eine schöne Sache.
Und die Folge findet ihr bereits jetzt schon in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst, eine Woche später dann hier.
So, und jetzt können wir wirklich Tschüss sagen, Thomas. Wir treffen uns in 2 Wochen wieder. Mhm. Was wir da beackern werden, hört ihr dann bei Ralf und Martina in der kommenden Folge. Da geben wir einen kleinen Tease. Und ich würde sagen, jetzt schaufel ich noch ein bisschen weiter. Ich mache mir dabei aber einen Podcast an und da haben wir nämlich noch einen Tipp für euch. Der Podcast Fakt ab, das ist eine Woche Wissenschaft vom SWR Wissen. Da geht es um kuriose Forschung und die wirklich wichtigen Fragen.
Kann es den Zombie-Pilz aus The Last of Us wirklich geben? Wieso sieht man im Winter seinen Atem? Ein Pups, aber nicht. Könnten die Drachen aus Game of Thrones in unserer Welt auch fliegen?
Ja, das ist mich als Seriennerd, zackt das auf jeden Fall an. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Und diese Fragen aus dem echten Leben, ja, ich sag mal aus dem Serienleben, besprechen Charlotte Grieser, Sina Kürz, Julia Nestlen und Aneas Roch. Sie sind die Wissenschaftsfreaks und vergraben sich unter der Woche in den Tiefen aller möglichen Studien und besprechen das dann immer freitags, ihre Funde. Und dann sind bahnbrechende oder auch einfach nur richtig schräge Sachen dabei.
Fakt ab, eine Woche Wissenschaft in der ARD Audiothek, den Link findet ihr in unseren Shownotes.
So, Thomas, hol den Spaten raus, das machen wir zu zweit weiter.
Jo, so geht's weiter.
Tschüss.
Macht's gut.